Staatslexikon Online, der Podcast.
Herzlich willkommen zu unserer aktuellen Folge des Podcasts Staatslexikon Online. Mein Name ist Sophie Haring, ich bin Mitarbeiterin im Staatslexikon Online und darf heute mit Herrn Tim Emmel über die Beziehung von Politik und Politikwissenschaft vor allem und dem Nachdenken über Gerechtigkeit sprechen. Herr Emmel, ich freue mich, dass Sie heute da sind.
Ja, hallo Frau Haring. Ich freue mich, heute hier mit uns auch noch Herrn Professor Oberreuter begrüßen zu dürfen. Herr Oberreuter war bis zu seiner Emeritierung 2010 Ordinarius für Politikwissenschaft hier an der Universität Passau. Von 1993 bis 2011 wirkte er als Direktor der Akademie für politische Bildung in Tutzing. 2012 bis 2021 leitete er die Redaktion für die Neuauflage des Staatslexikons der Görres-Gesellschaft und leitet auch aktuell das Projekt Staatslexikon Online. Gastprofessuren führten ihn nach Dartmouth und an die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt. Ja, Herr Oberreuter, an Sie hätte ich auch gleich die erste Frage unseres heutigen Podcasts. Gerechtigkeit, das ist so ein Begriff, den die meisten von uns wahrscheinlich sehr stark mit linken politischen Richtungen assoziieren. Würden Sie sagen, dass dieser Eindruck korrekt ist?
Das meint man so, aber in Wahrheit hat Gerechtigkeit eine lange Geschichte, auch eine lange Theorie- und Philosophiegeschichte, weil es im Grunde zunächst mal um die Frage geht, wie menschliches Zusammenleben organisiert werden kann, und zwar so, dass es nicht nach Privilegien geht, dass es nicht nach Besitz geht und auch nicht nach Macht, sondern dass der Mensch als Mensch und die Menschen im Wesentlichen alle gleich wahrgenommen werden. Das ist eigentlich der normative Ansatz von Staaten, die keine Macht- oder Autoritätsstaaten sind. Und insofern ist mal die Frage zunächst, haben alle gleiche Rechte oder sind die Rechte des Zusammenlebens gerecht verteilt? Und erst dann kommen eigentlich die Fragen, wie ist es denn mit, ja, wenn die Sicherung menschlicher Existenz jenseits der normativen Grundlagen, wir nennen das heute ja Sozialstaat und sagen, dass zur menschenwürdigen Existenz eben auch eine Mindestausstattung an materiellen Bedürfnissen und Leistungen gehört. Das, glaube ich, ist einmal der Teil, über den man nicht sonderlich reden muss, aber über den Teil, den man im Kontext der Frage, ist es links oder was anderes, reden muss, das ist dann der Teil des Gerechtigkeitsthemas, bei dem es um die Frage geht, wie Arbeit und Leistung und das, was der Einzelne tut, ob das gerecht bewertet wird oder nicht. Und da gibt es eigentlich die interessante Geschichte, dass dieses Thema eigentlich vor der Linken sehr stark von der katholischen Soziallehre ins Zentrum gestellt worden ist, was auch bis heute anhält. Aber natürlich kam dann also politisch sehr wirksam die Linke dazu und hat, glaube ich, bis zum heutigen Tag ihr Selbstverständnis auf soziale Gerechtigkeit im Sinne von Verteilungsgerechtigkeit und im Sinne von Ausstattung ja, normaler Menschen, die nicht in Spitzenpositionen stehen und die keine akademische Ausbildung haben, die nicht privilegiert sind durch Erbschaft und Besitz, dass hier eben auch nicht nur eine Existenzmöglichkeit eingeräumt wird, sondern eben auch eine Existenzmöglichkeit, die durchaus über die Grundbedürfnisse hinausgeht und die ja, eine Selbstentfaltung nach eigenem Bedürfnis so weit wie möglich genehmigt und ermöglicht. Und da, glaube ich, hat die linke politische Richtung ein Dauerthema für sich entdeckt. Aber man muss auf der anderen Seite sehen, dass auch konservative Parteien insofern links sind, weil wenn man sich die Geschichte der Bundesrepublik anguckt, dann ist die soziale Marktwirtschaft im Sinne Ludwig Erhards auch immer eine Marktwirtschaft sozialer Gerechtigkeit gewesen.
Frau Frau Haring, vor dem Hintergrund, dass Gerechtigkeit eben nicht nur auf eine politische Richtung limitiert ist, schließt sich eine andere Frage zum Wesen des Begriffs an, vor allem eben in der politischen Praxis, und zwar so ein bisschen das Risiko, dass Gerechtigkeit instrumentalisiert wird als Begriff. Also wir wissen, das haben wir in den vergangenen Folgen auch besprochen, dass es da immer gewisse Unterschiede in der genauen Auslegung des Begriffes gibt. Damit ist er per se erstmal undefiniert oder unbestimmt und damit natürlich auch für verschiedene Aufladungen offen. Würden Sie also dem Urteil zustimmen, dass Gerechtigkeit sich besonders gut eignet, um als populistisches Schlagwort verwendet zu werden?
Herr Emmel, das ist eine wirklich herausfordernde Frage, allein weil hier zwei große Begriffe mit drin sind, nämlich einmal der der Gerechtigkeit. Den haben wir uns ja jetzt schon mal bemüht, ein bisschen stärker zu fassen, aber zum anderen eben derjenige des populistischen Schlagworts und damit des Populismus. Da erlaube ich mir jetzt einen kleinen Exkurs, nämlich was ist Populismus, und als direkt mal Disclaimer dazu, das ist tatsächlich nur jetzt ganz schnell mal dargestellt. Wir haben aber auch einen sehr schönen Artikel dazu im Staatslexikon Online, und es gibt auch sehr gute andere Podcasts zu eben diesem Thema. Was ist also Populismus? Naja, zunächst einmal ist das schon schwer zuzuordnen, wohin es eigentlich gehört im Politischen. Ist es ein bestimmter Stil? Ist es eine Ideologie, eine diskursive Logik oder, wie es zum Beispiel Frank Decker zuordnet, eine spezifische Parteienfamilie? Und all diese verschiedenen Orte, die ich jetzt für die Verortung genannt habe, sind bestimmte Ansätze aus der Politikwissenschaft, mit denen versucht wird, Populismus zu greifen. Genauso können wir nicht ganz eindeutig zuordnen, ob, und damit jetzt auch die direkte Verbindung zur vorherigen Frage, Populismus eigentlich etwas ist, was wir genuin eher im linken oder im rechten politischen Spektrum einordnen würden. Denn wenn wir Populismus wiederum als Ideologie greifen, dann ist es eine sogenannte Thin-Centered Ideology. Dieser Begriff kommt von Kaas Mudde. Und die macht aus, dass dieser dünne Kern eigentlich relativ wenig eigene Inhalte mit sich bringt und nicht in die Tiefe geht und damit aber gleichzeitig sehr stark kompatibel zu anderen Ideen ist. Und dieses dünne Zentrum, diesen dünnen Kern definiert Mudde als eine Gegenüberstellung vom guten, reinen Volk gegen die korrupten Eliten, die aktuell das politische Geschehen leiten. Im Staatslexikon stellt Paula Diehl in ihrem Beitrag zum Populismus fest, zu dieser Gegenüberstellung: populistische Akteure prangern die Eliten wegen ihrer egoistischen Haltung an, beschuldigen die etablierten Parteien, nicht mehr im Interesse des Volkes zu handeln und fordern mehr Volksmacht und Kontrolle der politischen Repräsentanten. Daraus ergibt sich dann auch wiederum, dass ein Wir gegen die da aufgebaut wird. Also wir, das reine, gute Volk, gegen die da die korrupten Eliten. Und wenn wir jetzt einmal einen Rückgriff machen auf die bisherigen Definitionen, die wir erarbeitet haben, der Gerechtigkeitsfrage, dann ist diese ja, wem steht was, warum zu? Und wenn wir jetzt denken an dieses Volk versus Eliten, dann merken wir schon, auch mit solchen Formulierungen wie die egoistische Haltung der Eliten, die eben angeprangert wird, dass hier der Eindruck ganz bewusst erweckt wird oder auch ein Gefühl genährt wird, dass diese Verteilungsfrage, die in der Gerechtigkeitsfrage ist, eben nicht gerecht und damit nicht richtig gelöst wird. Also die Eliten haben anscheinend einen Anteil, der ihnen nicht zusteht, schon allein, weil sie eben nicht moralisch rein sind. Nicht wie das Volk.
Ja, auf eine solche Anthropologie reagieren durch einen Gegenentwurf auch zahlreiche neuere Gerechtigkeitstheorien, insbesondere eben die Theory of Justice von John Rawls, die grundsätzlich davon ausgeht, dass eine Gerechtigkeitsdiskussion auch geführt werden kann, wenn jeder Akteur als erst einmal egoistisch wahrgenommen wird, als egoistisch handelnd. Da sind wir in einer gewissen Nähe zu den sogenannten Rational Choice Akteuren der Wirtschaftswissenschaften, dass also jetzt der besondere moralische Staatslenker gar nicht als Modell überhaupt in Erwägung gezogen wird, sondern Gerechtigkeitstheorien darauf abzielen, eine Gemeinschaft von grundsätzlich eigennutzorientierten Menschen gerecht zu ordnen.
Und genau eine solche Lösung wird eben im Populismus ganz bewusst nicht vorgenommen. Stattdessen sind die Führungsfiguren typischerweise solche, die man auch als Volkstribun sehen kann. Also sie sind eben die Inkarnation und die direkte Vertretung des Volkes fern dieser politischen Elite. Als Folge werden hier wirklich ganz viele typischerweise Anti-Establishment-Diskurse genutzt. Und gleichzeitig geht damit auch einher ein Denken in verschiedenen Gruppen, also wir und die da, die jeweils unterschiedlich legitime Forderungen stellen können. Also wenn wir jetzt beim Beispiel erstmal bleiben der Eliten, dann ist es im Endeffekt nicht legitim, dass diese so viel beanspruchen und über so viel verfügen, während es beim Volk eben durchaus annehmbar und richtig ist. Eine weitere Folge ist, wie sich das Ganze dann nachher in Politiken niederschlägt. Zum einen, wenn wir an einige historische, eher links eingeordnete Populismen denken, wie zum Beispiel diejenigen in Lateinamerika, so ist es durchaus oft zur Emanzipation und auch Integration vormals marginalisierter Gruppen gekommen, also großer Teile der Bevölkerung, die bis dahin sozial und ökonomisch ausgeschlossen waren und damit auch politisch gar keine Repräsentation einfordern konnten. Die sind auch sehr viel durch Umverteilungs- und Sozialpolitiken dann eben in das politische Volk mit integriert worden, konnten sich äußern und haben darin dann Vertretung gefunden. Worüber wir heute häufig sprechen, wenn wir Populismus meinen, und das ist manchmal auch eins der Probleme des Begriffs, dass das direkt mit bestimmten rechtspopulistischen Bewegungen verbunden wird, da können wir dann sehen, dass eine Folge eben weiterhin diese Unterscheidung in Gruppen ist. Zum Beispiel diejenigen, die zum Volk gehören, das könnten Staatsbürger sein oder die Volkszugehörigkeit wird hier teilweise eben auch anders definiert, versus die Nichtangehörigen, also zum Beispiel Personen, die zugewandert sind. Und danach wird dann teilweise entschieden, wer einen Anspruch worauf wiederum hat. Also da sieht man, es ist tatsächlich direkt mit Gerechtigkeit verbunden. Diesen Unterschied, den ich gerade gemacht habe, den macht auch eine in der Literatur wichtige Person, nämlich Chantal Mouffe, die sagt, es gibt einen exklusiven Populismus, das wäre jetzt hier der rechte Populismus, und einen inklusiven Populismus, den definiert sie als den linken Populismus, und sie selbst tritt sogar dafür ein, dass linke Strömungen mehr Populismus nutzen sollten, um eben gerechtere, bessere Gesellschaften hervorzubringen. Chantal Mouffe war lange die private, aber vor allem wissenschaftliche Partnerin von Ernesto Laclau. Und den habe ich ganz kurz schon mal genannt, beziehungsweise dessen Denken habe ich schon genannt, nämlich, dass Populismus als eine bestimmte diskursive Logik verstanden wird. Und das möchte ich hier noch mal ganz kurz ansprechen. Ganz kurz auch deswegen, weil die Länge des Podcasts es bei weitem nicht hergibt, dass ich jetzt noch ganz tief in die Diskurstheorie einsteige. Und ich glaube, das ist auch nichts, was unsere Hörerinnen und Hörer jetzt direkt suchen, wenn sie uns zuhören. Aber auch deswegen möchte ich es aufgreifen, weil nämlich Sie ja gesagt haben, das wird so ein unbestimmter Begriff. Und das ist nämlich genau das, was Ernesto Laclau in seinem Buch, das auf Englisch dann On Populist Reason heißt und sehr bekannt geworden ist, als den Kern des Populismus definiert. Die diskursive Logik beschreibt die typische Struktur populistischer Glaubenswelten und der Diskurse, die daraus hervorgehen. Und auch er spricht grundsätzlich von einer Trennung in Lager. Was jetzt aber hier für den Populismus kennzeichnend ist, ist der sogenannte leere Signifikant. Und das ist ein Begriff, der als ein zentraler genutzt wird. Das könnte zum Beispiel die Gerechtigkeit sein. Und dieser Begriff der Gerechtigkeit wird mit immer mehr Inhalt gefüllt. Das ist jetzt vielleicht erstmal etwas kontraintuitiv, weil man sagt, es ist ein leerer Signifikant. Und jetzt ist aber alles drin. Also tatsächlich, es wird jede Frage wird zur Gerechtigkeitsfrage umdefiniert. Für jede Forderung, die gestellt wird, wird das Schlagwort der Gerechtigkeit genutzt. Und alle Aspekte des Lebens sind gerechtigkeitsverbunden. Und damit merken wir dann, je mehr da reinkommt, desto weniger können wir unterscheiden, was wir eigentlich meinen und wovon wir reden. Und je mehr das passiert, desto mehr kommen wir zu diesem leeren Signifikanten. Also wir haben nachher einen Begriff, der alles bedeutet und darum eigentlich überhaupt nichts mehr. Und er wird im Endeffekt dann als Schlagwort, als quasi Symbol meistens dann eben für dieses politische Denken genutzt. Und das Interessante ist, in einem solchen Verständnis ist das leere, unbestimmte Gerechtigkeitsverständnis, dass Sie jetzt als mögliche Folge vom Populismus genannt werden, gar nicht die Folge, sondern es ist der Kern selbst. Das wollte ich hier nur noch mit anbringen, um zu verstehen, dass dieser Vorwurf, Populismus arbeitet häufig mit so leeren, unbestimmten Begriffen, nicht nur ein antipopulistischer Vorwurf ist, sondern tatsächlich aus der Theorie selbst als die Definition gesehen wird. Und daraus ergibt sich jetzt zurück zu Ihrer Frage über den Umweg verschiedener Populismustheorien. Ich denke schon, und ich denke, wir sehen das auch tatsächlich in der politischen Realität, dass bestimmte unbestimmte Schlagworte oder auch instrumentalisierte Kampfbegriffe hier ganz bewusst genutzt werden und auch hervorgebracht werden. Und auch Gerechtigkeit ist, und ich denke, das haben wir ganz gut gezeigt, mit dieser Gruppenlogik da wirklich im Kern mit drin. Und es wird dann wiederum mit eigentlich ganz anderen, dem vielleicht sogar fremden Ideen verbunden. Und das ist dann tatsächlich auch unabhängig davon, aus welcher politischen Richtung die jeweilige Äußerung überhaupt kommt. Also ja, auch da wieder ein bestimmter Appell, immer wieder daran zu denken, was meine ich eigentlich mit dem Begriff, den ich gerade brauche oder den jemand anders mir gegenüber nutzt. Und deswegen finde ich auch diese vielleicht manchmal etwas trockenscheinende, kleinteilige Arbeit, nämlich sich über solche Begriffe nochmal bewusst zu werden, immer sehr wichtig, auch im politischen Alltag. Mit diesen ganzen verschiedenen Darstellungen dessen, wie Populismus in der Politikwissenschaft gegriffen wird, sind wir ja auch wieder im Kern dessen, was PolitikwissenschaftlerInnen machen. Und wenn ich dann jetzt zurückdenke an unser Oberthema, nämlich an die Gerechtigkeit, dann frage ich mich, welche Möglichkeit hat eigentlich die Politikwissenschaft, diesen Begriff zu bestimmen, also Gerechtigkeit, und gleichzeitig Gerechtigkeit einzufordern, Herr Emmel?
Grundsätzlich habe ich mir die Frage gestellt und bin darauf gekommen, dass es da aus meiner Sicht drei Argumentationswege gibt, die ich mir vorstellen könnte. Ich betone so deutlich, dass das eine eigene Überlegung ist, weil das nichts ist, was jetzt irgendwie in der Politikwissenschaft etabliert wäre. Es ist eine Überlegung, die sich ergibt, aber ich denke, dass mir da die meisten PolitikwissenschaftlerInnen zustimmen würden. Die drei Argumentationswege sind die folgenden. Es gibt einmal einen, ich nenne das rechtskonsequenzialistischen Argumentationsweg. Es gibt einen ethischen und eine organisationstheoretische Form, das Thema zu argumentieren. Gleich zum ersten, der rechtskonsequenzialistische, den würde ich verstehen als einen Rekurs auf Verfassungsprinzipien eines verfassten Gemeinwesens oder eben einen Verweis auf zwar bestehendes, aber im Alltag vernachlässigtes Recht. Innerhalb eines Staatswesens ist es der Politikwissenschaft bei entsprechender Kenntnis der juristischen Grundlagen, das ist natürlich vorausgesetzt, möglich, Gerechtigkeit einerseits durch die konsequenzialistische, also wir schauen, wozu führt eine Norm in der Folge, Untersuchung der Rechtsgrundlagen im betroffenen Bereich zu bestimmen bzw. anzupassen. Die Leitfrage bei der Untersuchung mittels dieser Methode würde dann lauten, welches Bild von Gerechtigkeit ergibt sich, wenn Gerechtigkeit so verstanden wird, dass sie die konsequente Auslegung des geltenden Rechts ist? Das ist auch keine komplett neue Frage. Die hat sich Aristoteles so ähnlich schon gestellt. Bei ihm nannte sich das die allgemeine Gerechtigkeit, also die auf den Gesetzen gründende Gerechtigkeit. Und bei der Beantwortung dieser Fragestellung gibt es grundsätzlich zwei Herangehensweisen. Die erste ist ex ante, also gewissermaßen von vornherein. Wir schauen uns dabei die Verfassungsprinzipien an, führen ihre Konsequenzen weiter, greifen dabei auch auf hypothetische Szenarien zurück, die wir gedanklich fortsetzen und können auf Grundlage dessen eine konkrete Gerechtigkeitsvorstellung explizieren oder eben ein gerechtigkeitstheoretisches Problem lösen. Die andere Option, ex post, also im Nachhinein, ist, dass wir uns anschauen, wie sieht es denn momentan aus? Was ist denn der gegenwärtige Stand der Realität? Wo kommt es da zu gerechtigkeitstheoretischen Problemen, die wir eben intuitiv als Probleme wahrnehmen? Und dann wird mit derselben Methode konsequenzialistisch untersucht, inwiefern sich das zu den Verfassungsprinzipien zurückverfolgen lässt. Und aufgrund der sich hieraus ergebenden Erkenntnisse wird dann dieser problematische bestehende Zustand unter Rückgriff auf die verfassungsrechtliche Lage kritisiert. Jetzt könnte man sich natürlich die Frage stellen, ist das nicht eigentlich eine juristische Herangehensweise? Und es ist natürlich so, dass es eine interdisziplinäre ist, aber sie ist halt auch dezidiert politikwissenschaftlich, deshalb, weil sie sich nicht auf das rein positive Recht begrenzt, sondern auf abstrakte Verfassungsprinzipien und deren Bedeutungsgehalt kann sich unter Umständen der rein rechtswissenschaftlichen Betrachtung entziehen, wenn wir zum Beispiel an Begriffe denken wie Menschenwürde oder eben Gerechtigkeit. Diese Methode ist also, wie gesagt, eine Schnittstelle der Recht- und Politikwissenschaft und folglich dahingehend ein bisschen komplexer, dass sie vertiefte Kenntnisse in dem Bereich der Rechtswissenschaften, vor allem in der Rechtsdogmatik und der Staatsorganisationslehre, erfordert. Gleichzeitig hat dieser Argumentationsweg aber einen großen Vorteil, denn die Wahrscheinlichkeit, dass mit dieser Argumentation Gerechtigkeit eingefordert werden kann, ist in einem Rechtsstaat zumindest, das muss man natürlich immer dazu sagen, vergleichsweise hoch, indem man beispielsweise das Instrument in Deutschland jetzt der Verfassungsbeschwerde hat. Das kann man durchaus über diese Methode begründen, was in dieser Verfassungsbeschwerde stehen soll und was bemängelt wird. Ein Beispiel, auf das ich später nochmal etwas ausführlicher zurückkommen werde, ist etwa die Verfassungsbeschwerde gegen das unzureichende Klimaschutzgesetz 2021, dem teilweise vom Bundesverfassungsgericht Recht gegeben wurde und das sich eigentlich in seiner Entstehung sehr stark auf diesen rechtskonsequenzialistischen Weg gestützt hat. Der zweite Argumentationsweg ist, man könnte vielleicht sagen, der klassisch-ethische, wenn man so will. Also es ist ein Rekurs auf übersubjektiv gültige oder plausibel gemachte moralische Normen. Die Methode eignet sich hier besonders gut, um bestimmte abstrakte Gerechtigkeitsvorstellungen zu bestimmen, weil sie nicht, wie jetzt zum Beispiel die erste Methode, durch politische, gegebene, positive Rahmenbedingungen beschränkt wird. Grundsätzlich kann als Methode jede philosophische Arbeitsweise verwendet werden. Da könnten beispielsweise Gedankenexperimente eine Rolle spielen. Die Gerechtigkeitstheorie von John Rawls basiert eigentlich darauf. Man könnte historische Imperative heranziehen, wie die kritische Theorie, auch ökonomische Modellierungen, wie in der Rational Choice Theorie oder politikwissenschaftlich angewandt in der Public Choice Theorie sind möglich. Diese Methodenvielfalt ist natürlich zugleich auch irgendwo die Schwäche bei der Einforderung von Gerechtigkeit. Weil sich die Erwägungen außerhalb des positiven Rechts bewegen, also keine Rechtsgültigkeit beanspruchen können, ist ihre Verbindlichkeit verhältnismäßig gering, selbst dann, wenn überzeugend übersubjektiv argumentiert wird. Also man kann sich das wirklich so vorstellen, man kann eine Argumentation führen, die grundsätzlich jeden eigentlich überzeugt, was gerecht ist, zum Beispiel wenn man einen Kuchen verteilt oder sowas, aber dadurch, dass es dazu kein Gesetz gibt, gibt es auch keinen über diese reine Überzeugung hinausgehenden Einforderungsimperativ, den man irgendwie verwirklichen könnte. Und das ist eben die große Problematik dieser ethischen Herangehensweise. Nicht selten beschränkt sich in diesem Kontext dann auch die Einforderungsoption lediglich darauf, legislative Beschlussvorlagen zu formulieren, also zum Beispiel Gesetzesentwürfe in Parlamenten. Eine Ausnahme ist allerdings die Übernahme von ethischen Gerechtigkeitskonzeptionen in das geltende Recht oder in die juristische Rechtsauslegung. Also in das geltende Recht natürlich vor allem legislativ, aber in der Auslegung des geltenden Rechts können solche ethischen Rekurse auch eine große Rolle spielen. Als Beispiel sei hierfür der ökologische Imperativ des Umweltethikers Hans Jonas aus dem Jahr 1979 angeführt. Hans Jonas sagte mit dem ökologischen Imperativ: Handle so, dass die Wirkungen deiner Handlungen verträglich sind mit der Permanenz echten menschlichen Lebens auf Erden. Durch das schon erwähnte Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2021 fand dieser Imperativ, obwohl er ein ethischer und nicht juristischer Imperativ ist, Eingang in die deutsche Rechtswirklichkeit. Hier ein Auszug aus dem Urteilstext. Aus dem Gebot der Verhältnismäßigkeit folgt, dass nicht einer Generation zugestanden werden darf, unter vergleichsweise milder Reduktionslast große Teile des CO2-Budgets zu verbrauchen, wenn damit zugleich den nachfolgenden Generationen eine radikale Reduktionslast überlassen und deren Leben schwerwiegenden Freiheitseinbußen ausgesetzt würde. Praktisch verlangt die Schonung künftiger Freiheit, hier den Übergang zu Klimaneutralität rechtzeitig einzuleiten. In allen Lebensbereichen, etwa Produktion, Dienstleistung, Infrastruktur, Verwaltung, Kultur und Konsum, letztlich bezüglich aller heute noch CO2-relevanten Vorgänge. Hier ein Einschub, vermutlich das, was Hans Jonas mit dem Begriff echten menschlichen Lebens auf Erden gemeint hat, müssen Entwicklungen einsetzen, die ermöglichen, dass von grundrechtlicher Freiheit auch später noch, dann auf der Grundlage CO2-freier Verhaltensalternativen, gehaltvoll Gebrauch gemacht werden kann. Anders gesagt, wenn im Jahr 2021 keine wirkungsvollen Maßnahmen getroffen werden, ist das Ausmaß der Maßnahmen, die eine spätere Generation treffen muss, um ein menschenwürdiges Leben zu führen, so hoch, dass grundrechtlich garantierte Freiheiten verletzt werden müssten. Es handelt sich hier also um eine Übersetzung des ökologischen Imperativs in die Sprache des Verfassungsrechts und auch in den Gültigkeitsbereich des Rechts. Vorgehensweisen dieser Art befinden sich in der Bestimmung des Gerechten an der Schnittstelle von Politikwissenschaft und Ethik. In der Einforderung wird zusätzlich auf Kenntnisse der Rechtswissenschaften zurückgegriffen. Aber die Grundlage des Wirkens besteht deshalb, weil bereits den Verfassungsprinzipien ethische Erwägungen zugrunde liegen, die über eine gemeinsame philosophische Argumentationslogik vereinbar sind. Anders gesagt, der ökologische Imperativ von Jonas kann nur deshalb in die Verfassungswirklichkeit überführt werden, weil diese Verfassung auf Prinzipien wie zum Beispiel dem kategorischen Imperativ von Kant fußt und an dieser Stelle folglich ethischer Methodik offen steht.
Damit haben wir jetzt zwei mögliche Antworten auf die Frage, wie Politikwissenschaft Gerechtigkeit bestimmen kann und auch einfordern kann, von Ihnen kennengelernt. Nämlich zum einen die rechtskonsequenzialistische. Und als zweites haben Sie die ethische Herangehensweise genannt. Sie hatten aber gesagt, dass Sie drei identifiziert haben. Welches ist denn diese dritte Option?
Ja, die dritte Option würde ich als organisationstheoretische Option bezeichnen. In diesem Kontext schauen wir uns Gerechtigkeit an aus einer organisationssoziologischen Perspektive. Und nach einer gängigen Sichtweise aus dieser Disziplin sind Organisationen erfolgreich, wenn sie ihren Zweck erfüllen. Nun ist es aber so, dass zum Beispiel im Fall des Staates, dessen Zweck darauf ausgelegt ist, eine bestimmte Rechts- und Gesellschaftsordnung dauerhaft aufrechtzuerhalten, durch die Stabilität der Organisation bestimmt. Anders beispielsweise wäre das bei einer Bürgerinitiative, die kann nach Erfolg oder dem endgültigen Misserfolg ihren Zweck als erfüllt ansehen und sich wieder auflösen. Der Staat kann das nicht und sollte das auch nicht, und das ist bei uns auch im Grundgesetz verankert in der sogenannten Ewigkeitsklausel. Das heißt, der Staat ist auf eine dauerhafte Persistenz ausgelegt und das ist auch sein Staatszweck. Der berühmte Staatsrechtler Ernst Wolfgang Böckenförde formulierte 1964 das nach ihm benannte Diktum: Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Aus diesem Diktum lässt sich aufgrund der angeführten organisationstheoretischen Erwägungen ebenfalls ein Imperativ ableiten, der dem bereits erwähnten Imperativ von Hans Jonas ähnelt. Eine Gesellschaft, die den freiheitlichen, säkularisierten Staat erhalten will, muss so handeln, dass die Wirkungen ihrer Handlungen und ihrer gesellschaftlichen Verhältnisse die Voraussetzungen dieses freiheitlichen, säkularisierten Staates nicht gefährden. Vor diesem Hintergrund kann die Bestimmung der Gerechtigkeit anhand der Methode erfolgen, zu untersuchen, welches Ausmaß an Gerechtigkeit erlangt werden muss, um die Voraussetzungen des Fortbestehens des freiheitlichen säkularisierten Staates dauerhaft zu garantieren. Denn drastische Ungerechtigkeit, das zeigen zahlreiche historische Beispiele, gefährdet langfristig die staatliche Stabilität. Interessanterweise ist diese Herangehensweise, auch wenn sie auf den ersten Blick so wirkt, als ähnelte sie sehr stark der ethischen Herangehensweise, streng genommen überhaupt nicht ethisch. Sie ergibt sich ausschließlich aus der organisationstheoretischen Verfolgung einer als notwendig erachteten Erhaltung des Staatswesens. Gerecht ist genau das, was die dauerhaften Voraussetzungen des freiheitlichen, säkularisierten Staates nicht gefährdet, in diesem Fall in Bezug auf die Gesellschaftsverhältnisse. Die Einforderungsoption ist folglich hier etwas höher als die rein ethische, wenngleich sie in ihrer Verbindlichkeit hinter der rechtskonsequenzialistischen Herangehensweise zurückbleibt, die sich ja einfach auf positives Recht berufen kann. Sie ist gleichzeitig die einzige Argumentation, die gewissermaßen vollständig politikwissenschaftlich ist. Höchstens greift sie auf organisationstheoretische Methoden zurück, die aber keiner Disziplin eindeutig zugeordnet werden kann und folglich interdisziplinär ist. Sie wird in vielen Debatten unausgesprochen mitgedacht, ist aber unter den genannten Optionen die am wenigsten populäre und, soweit ich das feststellen konnte, auch in der Gerechtigkeitstheorie noch ein blinder Fleck. Theoretisch wäre schließlich noch eine ökonomische Herangehensweise denkbar, also dass wir Gerechtigkeit aus ökonomischen Erwägungen heraus begründen. Die läuft aber letztendlich in aller Regel auf eine der drei vorgenannten Grundstrukturen hinaus und soll daher nicht gesondert betrachtet werden. Um zu zeigen, dass wir sie aber nicht einfach nur erwähnen und nicht weiter verfolgen, könnte man beispielsweise anführen, dass für ein funktionierendes ökonomisches System gewisse Gerechtigkeitserwägungen notwendig sind, um eine dauerhafte Bereitschaft der Partizipation an diesem System zu fördern. Da werden wir dann eben wieder im organisationstheoretischen Paradigma.
In diesem ersten Teil unserer Debatten darüber, wie das Nachdenken über Gerechtigkeit ein Teil politischer und politikwissenschaftlicher Debatten sein kann, konnten wir uns damit beschäftigen, ob Gerechtigkeit eigentlich eher im linken oder in anderen politischen Spektren verortet ist, wie verschiedene Populismen mit der Gerechtigkeit umgehen und welche Rolle Gerechtigkeit dort als Lehrer signifikant spielt. Und auch, welche Herangehensweisen es innerhalb des politikwissenschaftlichen Argumentierens gibt, um Gerechtigkeitsfragen zu beantworten. Damit bleibt aber vor allem der sehr spannende Teil offen, inwiefern so normative Ideen wie Gerechtigkeitsfragen überhaupt eine Rolle in der Politikwissenschaft bzw. in der Wissenschaft allgemein spielen sollten. Damit wollen wir uns in der nächsten Episode im zweiten Teil Politik, Politikwissenschaft und Gerechtigkeit beschäftigen. Ich freue mich, wenn Sie auch dann wieder zuhören und ich danke Herrn Emmel und Herrn Oberreuter ganz herzlich schon jetzt für das, was Sie hier beigetragen haben und für die Beiträge in der kommenden Episode. Hinweise zu der von uns verwendeten Literatur finden Sie in den Shownotes.
Wenn Sie mehr zu den hier behandelten Themen lernen wollen, besuchen Sie auch www.staatslexikon-online.de.